Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Wir schauen heute nach Afrika, besser gesagt nach Westafrika. Dort ist zum Jahreswechsel eine neue Währungsunion entstanden aus 8 Staaten, die nun mit dem Eko bezahlen statt mit der alten Kolonialwährung Franc CFA. Mehr dazu gleich. Zunächst aber nach China. In Peking wurde heute die offizielle Zahl zum Wirtschaftswachstum des vergangenen Jahres veröffentlicht. Von der Staats- und Parteiführung um 6,1% ist die chinesische Wirtschaft demnach gewachsen, der niedrigste Wert seit 1990. Der Zollstreit mit den USA hinterlässt also deutliche Spuren. Es gibt aber auch gravierende hausgemachte Probleme in China, wie Steffen Wurzel aus Shanghai berichtet.
6,1% Wirtschaftswachstum, das ist deutlich mehr als in allen europäischen Staaten. Doch in China bedeuten 6,1% das geringste Wachstum seit rund 30 Jahren. In jedem Fall entspricht dieser Wert dem, was Experten erwartet hatten. Ning Jizhi, der Leiter der chinesischen Statistikbehörde, betonte heute, dass sich der Wert sehen lassen könne. In den USA ist die Wirtschaft 2019 um etwa 2,3% gewachsen. Japan und der Euroraum liegen etwas über 1% und Indien erreicht etwas mehr als 5. China ist mit 6,1% unter den großen Volkswirtschaften also immer noch der Weltmeister. Entscheidend ist der Trend. Verglichen mit dem Vorjahr hat sich das chinesische Wirtschaftswachstum 2019 weiter abgeschwächt. Und zwar um 0,5 Prozentpunkte. Ein Grund dafür ist nach Angaben der chinesischen Statistikbehörde die nicht mehr ganz so glänzende Kauflaune der Verbraucher. Und natürlich belastet auch der Handelskonflikt mit den USA die chinesische Wirtschaft. Wegen der amerikanischen Extrazölle leiden vor allem exportorientierte Firmen. Und daran wird auch der vorgestern geschlossene erste Handelspakt zwischen China und den USA wenig ändern, denn die gegenseitigen Sonderzölle bleiben zunächst bestehen. Viele Analysten warnen heute allerdings auch davor, bei Chinas Wirtschaft nur auf den Handelskonflikt mit den USA zu blicken. Denn die Volksrepublik habe auch viele hausgemachte Probleme. Viele staatliche Konzerne zum Beispiel sind enorm verschuldet. Belastend sei auch die häufig schlechte Produktivität und Innovationskraft chinesischer Unternehmen. Die große Frage bleibt außerdem, wie glaubwürdig die amtlichen chinesischen Wachstumszahlen überhaupt sind. Immer mehr nicht-chinesische Analysten halten die heute veröffentlichten 6,1% für viel zu hoch angesetzt. Michael Pattis, Finanzprofessor an der Peking-Universität. Die offiziellen Wachstumszahlen sind bestenfalls ein Indikator für die wirtschaftliche Gesamtaktivität in China. Ob die Wirtschaft durch diese Aktivität wirklich wächst, das ist eine ganz andere Frage. Mit den realen Vorgängen der zugrunde liegenden Wirtschaft haben die Zahlen wenig zu tun. And has little to do with real and sustainable
changes in the underlying economy. Ja, und diese Zweifel des Wirtschaftsprofessors an der Pekinger Uni im Beitrag von Steffen Wurzel, die nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Konrad Busen. Ja, Herr Busen, wie belastbar sind also diese Zahlen vom Pekinger Statistikamt? Wie wird das denn bei Ihnen eingeschätzt?
Ja, das habe ich hier an der Börse vor der Sendung auch einige Experten gefragt. Und die Antwort, die mir Janis Hübner gegeben hat, der China-Fachmann der DK-Fondsgesellschaft, die hören Sie jetzt.
Also selbst die Statistikbehörde in China hat nicht ausreichend Informationen, um diese 6,1% auf die Nachkommastelle genau auszurechnen. Es ist eine Schätzung. Was wir wissen, ist, dass die chinesische Wirtschaft im letzten Jahr auch wieder kräftig gewachsen ist. Ob der Wert über oder unter 6% gewesen ist, das weiß keiner so ganz genau.
Diese Erholung jetzt gegen Ende des vergangenen Jahres, inwieweit hat die damit zu tun, dass der Handelsdeal zwischen China und den USA zustande kam und sich da ja auch schon in den letzten Wochen doch ein bisschen, zumindest stimmungsmäßig, etwas entspannt hatte?
Also der Handelskonflikt hat das chinesische Wachstum im vergangenen Jahr eher belastet. Was wir jetzt an Einigung bekommen haben, kam zu spät für das Wachstum im vergangenen Jahr. Das wird für dieses Jahr etwas helfen, wahrscheinlich auch nicht zu sehr. Aber was wir im vergangenen Jahr gesehen haben, das war schon einfach noch eigene Stärke der chinesischen Wirtschaft.
Dieser Deal zwischen China und Trump, da stehen ja in den Medien und wenn man Herrn Trump selbst zuhört, die Amerikaner als die großen Gewinner da. Aber ist nicht auch China ein Gewinner? Stichwort geistiges Eigentum. Da wollen die Chinesen eigentlich auch eine bessere Qualität, also mehr Respekt für Urheberrechte. Stichwort Öffnung des Marktes für Dienstleister. Davon profitiert doch China, wenn zum Beispiel US-Banken mit ihrer Innovationskraft und mit ihrem vielen Geld jetzt leichter in die chinesische Wirtschaft dürfen.
Also zum Teil wird sicherlich China langfristig davon auch profitieren, was dort jetzt beschlossen wird und der Druck der USA. In erster Linie ist es für die chinesische Regierung jetzt aber mal, man hat Zeit gewonnen, um seine Industriepolitik weiter voranzutreiben. Es werden nicht mehr wie im vergangenen Jahr immer wieder neue Hürden über höhere Zölle in den Weg gelegt. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Zölle werden ja auch kaum gesenkt. Das heißt also gerade für den wichtigen Markt USA bleiben die Probleme natürlich bestehen. Aber es war am wichtigsten, jetzt erstmal ein bisschen Ruhe an der Front zu kriegen, keine weitere Eskalation, Zeit zu gewinnen. Und das war für sie jetzt das Wichtigste.
Was heißt das für die deutsche Wirtschaft, die ja so eng verknüpft ist mit Chinas Wirtschaft? Stichwort Autobauer.
Also insgesamt für alle Länder, die stark im Industriebereich sind und stark im Export, gerade auch nach China sind, ist das schon ein schwieriger Deal jetzt gewesen. Denn die Chinesen haben sich verpflichtet, in hohem Umfang Waren aus den USA in den nächsten 2 Jahren zu kaufen. Selbst wenn diese Ziele verfehlt werden, was wir erwarten, wird es trotzdem sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Kaufentscheidungen von chinesischen Unternehmen, je staatsnäher, desto eher, nicht mehr allein nach Qualität und Preis entschieden werden, sondern dann auch nach dem Kriterium, können wir damit unsere Quote, die wir den Amerikanern versprochen haben, erfüllen. Und das ist eine schlechte Nachricht für Exporteure, beispielsweise in Deutschland, aber auch in Südkorea, Japan.
Und wenn die Chinesen jetzt sagen, die EU wird auf keinen Fall Nachteile haben davon, dass wir jetzt den Deal mit Trump machen, sind das Lippenbekenntnisse?
Das ist Beschwichtigung. Also das kann heute mit Sicherheit auch noch niemand so ganz genau sagen. Also dass man so viel mehr aus den USA importiert, ohne dass dadurch andere Handelspartner Nachteile haben, ist eigentlich fast ausgeschlossen.
Sagt Janis Hübner, Fachmann für China und Asien bei der Deka Investmentfondsgesellschaft der Sparkassen.
Ja, und wenn wir noch einen Moment in China bleiben, es gibt ja heute auch Berichte, dass der Volkswagen-Konzern sein Engagement dort ausweitet und sich erstmals in China direkt beteiligt an einem Batteriehersteller. Wie kommt das denn an?
Das kommt ganz gut an. Volkswagen hat ja ambitionierte Ziele in China, will bis Mitte des Jahrzehnts 1,5 Millionen E-Autos pro Jahr in der Volksrepublik verkaufen. Und um die Lieferketten dafür gut kontrollieren zu können, dafür ist eine Batterieproduktion oder eine gesicherte Batterieproduktion auf jeden Fall nötig. Die Aktien von VW legen heute etwas mehr als 1% zu, während auf der anderen Seite BMW und Daimler Aktien quasi unverändert gegenüber gestern Abend dastehen.
Ja, und dann gab es gestern noch einen Rekord an der Wall Street. Die Google-Mutter Alphabet, die ist nun erstmals 1 Billion Dollar wert an der Börse. Hebt das die Stimmung heute?
Ja, viele Technologiewerte sind auch hier in Frankfurt gefragt. SAP zum Beispiel, die Aktie steigt um 2,5% nach oben. Der MDAX, der mittelgroßen deutschen Aktienwerte, er legt sogar ein neues Rekordhoch hin heute. Gezogen von einigen der darin enthaltenen Technologieaktien, CompuGroup, Nemetschek, Bechtle, auch die Varta-Aktie steigt nochmal deutlich höher. Die Aktie des deutschen Batterieherstellers Varta war ja wochenlang unter Druck, ist aber wieder sehr gefragt, seitdem Varta mitgeteilt hat, die Produktion deutlich ausweiten zu wollen.
Ja, was macht denn der DAX heute?
Der steht noch ein bisschen entfernt von einem Rekordhoch, ungefähr 90 Punkte entfernt, aber er bewegt sich darauf zu, steht 0,6% höher da als gestern Abend, im Moment bei 13.505 Punkten.
Börseninformationen waren das von Konrad Busen. Vielen Dank nach Frankfurt.
Die Deutschlandfunk-Denkfabrik.
Der Franc CFA in Westafrika, der ist für viele Kritiker die letzte Kolonialwährung der Welt. Eine vielerorts verhasste Einheitswährung, mit der in 14 ehemaligen französischen Kolonien West- und Zentralafrikas viele Jahrzehnte seit 1945 bezahlt wurde. Von diesem Franc CFA haben sich zum Jahreswechsel nun 8 westafrikanische Staaten losgesagt und eine neue Einheitswährung ins Leben gerufen, den ECO. Doch so ganz unabhängig ist diese neue westafrikanische Währungsunion noch immer nicht, wie Dunja Sadaki berichtet. Denn der ECO, der bleibt an den Euro gekoppelt.
Au revoir, Franc CFA. Nach 75 Jahren soll das Überbleibsel aus der französischen Kolonialzeit abgelöst werden. Die Währung, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, wird bis heute von 14 west- und zentralafrikanischen Staaten verwendet. 8 wollen sich in diesem Jahr vom Franc CFA verabschieden. Die Elfenbeinküste, Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo. Das verkündete der französische Präsident Emmanuel Macron kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr bei einem Treffen in der Elfenbeinküste. Es ist ein Element der Stabilität, der es ermöglicht, die Inflation zu begrenzen. Ich glaube, es ist gut für die Wirtschaft der afrikanischen Staaten. Und was neu ist, dass Frankreich auf eine explizite Anfrage der afrikanischen Staaten und Zentralbanken antwortet. Wir machen es, weil wir gefordert wurden. Der Franc CFA war erst an den Franc, dann an den Euro, mit einem festen Wechselkurs gekoppelt. Die westafrikanischen Staaten mussten die Hälfte ihrer Geldreserven bei der französischen Zentralbank deponieren, die auch zum Beispiel den Wechselkurs beeinflusst. Die letzte Kolonialwährung der Welt, so die Kritik aus vielen der westafrikanischen Staaten. Das soll sich jetzt ändern. Frankreichs Präsident Macron kündigte an, sich für die neue Währung, den ECO, aus wichtigen Kontrollgremien zurückzuziehen. Nicht nur das Ende eines kolonialen Symbols, Westafrika verspreche sich außerdem einen wirtschaftlichen Aufschwung und Stabilität in der Region, erklärt Alassane Ouattara, der Präsident der Elfenbeinküste, auf dem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen. Hätten wir nicht die Kopplung an den Euro, wären wir ein Inflationsland wie viele andere Staaten in Westafrika, auf dem Kontinent und in der Welt. Das wird die afrikanischen Staaten schützen. Die westafrikanischen Staaten erhoffen sich auch, ihre Exporte zu erhöhen. Die Handelsbilanzen untereinander sind noch relativ gering. Über 100 Millionen Menschen werden den ECO nutzen. Damit würde er nach dem Euro zur größten Gemeinschaftswährung der Welt. Und steht auch in der Kritik, erklärt Entwicklungsexperte François
Gomm.
Das ist eine Reform ohne Reform. Die Staaten sind immer noch von Frankreich abhängig, weil der ECO an den Euro gebunden bleibt. Das ändert sich nicht. Viele haben das kritisiert, in Afrika, in Frankreich. Und die sagen, damit sich ein Land eben entwickelt, muss es mit seinem Geld spielen können und es auch abwerten können, wenn es das will. Viele kritisieren, dass das nicht mehr tolerierbar ist, dass es eine komplette Souveränität geben muss. Und die haben wir noch nicht. Auch auf den Straßen Westafrikas reagieren die Menschen skeptisch auf die Ankündigung des ECO. In Senegals Hauptstadt Dakar zum Beispiel. Buchhalter Ismail Derry. Ich muss gestehen, als ich das am Anfang gehört habe mit dem ECO, habe ich das begrüßt, weil ich mir gesagt habe, dass wir damit unsere finanzielle Unabhängigkeit bekommen. Aber in Wirklichkeit wechseln wir doch einfach nur den Namen. Wir sind immer noch an den Euro gekoppelt, also sind wir auch von ihm abhängig. Also ändert sich für mich nichts wirklich. Eine andere Kritik? Die Europäer wollen die afrikanische Wirtschaft mit dem ECO weiter an sich binden und so vor Konkurrenten abschirmen. Wie zum Beispiel aus Fernost. Denn die Volksrepublik China weitet schon seit Jahren ihren Einfluss auf dem Kontinent aus und wird für afrikanische Staaten zum immer attraktiveren Partner.
Über die neue Währung ECO in Westafrika war das ein Beitrag von Dunja Sadaki im Rahmen unserer Denkfabrik Dekolonisiert euch. Auch nachzuhören und zu lesen auf deutschlandradio.de/denkfabrik. Und wir kommen mit unserem heutigen Firmenporträt zurück nach Deutschland. Oktoberfest, Kirmes oder auch der Weihnachtsmarkt. Wenn draußen gefeiert wird, kommen Biertischgarnituren zum Einsatz. Schnell aufstellen, schnell wegräumen, das funktioniert nur mit dem berühmten Klappmöbelschloss. Davon ist Biertischhersteller Ruku überzeugt. Seine Garnituren gibt's auch in der Schickimicki-Version für Kunden in New York. Christoph Richter stellt Ruku vor.
Fünf Arbeiter in Latzhosen hiefen Holzplatten auf Werkbänke. Die Halle ist neu und steht am Rande Illertissens im Gewerbegebiet, ein paar Kilometer vom alten Sägewerk entfernt.
Es ist mittlerweile nicht mehr so, dass wir die Bäume noch selber komplett zuschneiden. Das Rohmaterial wird so zugekauft. Wir haben jetzt aber kein großes eigenes Sägewerk mehr in dem Fall, sondern es wird alles vorgesägt, wird angeliefert.
Felix Zettel leitet den Vertrieb der Biertischgarnituren. Die Zeiten, in denen zum Unternehmen noch ein eigenes Sägewerk am Mühlbach gehörte, kennt er nur aus Erzählungen. Und auch die Fichten kommen nicht mehr aus Schwaben, sondern aus Wäldern von Skandinavien bis Südosteuropa. Gesägt, geleimt und lackiert wird das Holz in Rumänien. Hier im bayerischen Illertissen werden nur die Klappbeine angeschraubt mit dem bekannten, einfachen Klappmöbelschloss.
Das Innovative an diesem Klappmöbelschloss war im Endeffekt, dass man ein Möbelstück hatte, das sich zusammenklappen ließ, aber auch eine gewisse Stabilität einfach bot. um schnell, wenn ein Tisch oder eine Bank benötigt wurde, dass man das einfach aufstellen konnte und wieder Platz sparen, verstauen.
Dieses Klappmöbelschloss gibt es seit 1952. Bis dahin mussten die Gastronomen mit schweren Steckverbindungen hantieren. Aber dieses Patent revolutionierte das Festwesen. Erfunden und entwickelt hat es der damalige Firmenchef Rudolf Kurz, dessen Name noch heute als Abkürzung im Firmennamen steckt. RUKU für Rudolf Kurz, ein rühriger Geschäftsmann im Bauboom der 50er Jahre. Er konstruierte Holzmodule für Baubaracken, die Federzugmechanik für Garagentore und eben das Klappmöbelschloss. Die ersten klappbaren Biermöbel, die damals noch komplett aus rohem Holz waren, ließ er beim Illertisser Weinfest aufstellen.
Zum Schutz vom Holz wurden Wachstischdecken über die Tische geworfen in Orange. Und aufgrund dieser orangen Farbe und dieser Reflexion des Lichts hat das Bier im Maßkrug wesentlich besser ausgesehen und schmackhafter wie Wein. Man erzählt sich, dass auf diesem Weinfest wesentlich mehr Bier verkauft worden ist wie Wein. Und so ist die Entstehungsgeschichte eigentlich dieser klassischen orangen Farbe.
Seitdem sind die Bierbänke in der klassischen Version in diesem, man kann schon sagen, Biertisch orange lackiert. 1970 stieg der Sohn von Rudolf Kurz in die Firma ein. Praktischerweise hieß er genauso wie sein Vater, Rudolf Kurz, und so blieb der Firmenname RUKU erhalten. Kurz Junior erweiterte das Sortiment um Saunen, Hoftore, Haustüren und elektrische Garagentorantriebe.
Der Herr Kurz war ein sehr charismatischer Mensch und er hat einfach das Unternehmen RUKU mehr oder weniger als seine Art Hobby betrieben.
Und war dabei sehr erfolgreich. Mit den Gewinnen gründete er eine Flugschule, kaufte Wolkenkratzer in New York, einen ganzen Straßenzug in München. Und dort, in der bayerischen Hauptstadt, feierte die Biertischgarnitur auch den internationalen Durchbruch. Das war 1972, im Olympiajahr, als die Wiesenwirte in ihre Festzelte zum ersten Mal RUKU-Möbel stellten.
Man kann ganz klar sagen, mit der Belieferung vom Oktoberfest hat die Biertischgarnitur ihren Siegeszug gefeiert. Ja.
Kurz Junior starb 2014, ohne Nachkommen. Einige leitende Angestellte haben die Firma übernommen und aufgeteilt. Die RUKU Event GmbH, wie die Biergarniturensparte seit der Umstrukturierung heißt, hat ihren Sitz in einem schmucklosen Neubau im Gewerbegebiet. Ein paar Kilometer vom alten Sägewerk entfernt sitzt Felix Zettel in seinem Büro. Zwischen weißen Wänden und mit einem Laptop auf dem ansonsten fast leeren Schreibtisch betreut Zettel die Niederlassungen in ganz Deutschland und die Kunden rund um den Globus.
Unsere Garnituren stehen in New York in einem Feinschmecker-Restaurant, in einem Sterne-Restaurant, wo sie im Endeffekt auf dieses Shabby-Chic umgemodelt wurden. Biertischgarnituren finden Sie eigentlich mittlerweile überall auf der Welt.
Natürlich überall dort, wo auch Oktoberfeste gefeiert werden. Aber auch auf anderen Partys und Weihnachtsmärkten sitzt man auf RUKU-Klappmöbeln. Rund 140 Euro kostet eine herkömmliche Garnitur mit einem Tisch und zwei Bänken. Im Verkaufsraum stehen Varianten mit Lehne, aus Eiche und eine Retro-Version mit Holzbeinen. Den Biertisch gibt's zum Stehen in Thekenhöhe und es gibt Shorties, einen Meter kurze Möbel.
Gerade für Balkone oder für Gastronomie, wo Passanten vorbeilaufen.
In Schwarz oder Schweinchenrosa. Egal welche Farbe, auf der Unterseite haben alle das TÜV-Siegel eingebrannt.
Für das TÜV-Siegel muss eine Bank ca. 700 Kilo aushalten. Wir testen unsere Bänke in der Regel aber zwischen 1100 und 1200 Kilo.
Wer seinen eigenen Namen eingebrannt haben will, für den werfen die RUKU-Arbeiter die alte Brennmaschine an, noch aus den 60er Jahren. Aus fingerdicken Eisenbuchstaben wird dann der Name des Vereins, der Gaststätte oder des Geburtstagskindes gesetzt und dann mit 400 Grad ins Holz gebrannt.
Ist halt wirklich ein richtig klassischer Einbrand, der relativ weit noch ins Holz geht.
Auf der Unterseite jeder Bank ist auch das Logo eingebrannt. RUKU, die Abkürzung des Namens zweier bayerischer Geschäftsmänner. Rudolf Kurz hat den Biertisch erfunden und Rudolf Kurz hat ihn weltweit bekannt gemacht.
Und daraus wurde dann der Firmenname RUKU. Gerhard Richter stellte uns die Firma vor. Nicht nur Versicherungen, auch Pensionskassen bekommen Probleme in Zeiten der niedrigen Zinsen. Die Lage ist angespannt. 31 Pensionskassen hat die Finanzaufsicht BaFin bereits unter intensivierte Aufsicht gestellt. Erste Pensionskassen mussten sogar schon Renten kürzen. Wie groß sind also die Sorgen? Viktor Goitger hat sich umgehört.
Jahrelang hat Psychotherapeut Joachim Stengel aus Essen in eine private Rentenversicherung einbezahlt. Jeden Monat ein Sümmchen an die Caritas-Pensionskasse. Aber die Vorsorge hat Stengel vor allem Sorgen gebracht. Seine zusätzliche private Rente, die hat die Caritas-Kasse drastisch gekürzt.
Ich war völlig erholt aus dem Urlaub zurück. Ich mache den Brief auf und dann steht da plötzlich drin, die Rente wird um über 32,8% verringert. Hat mir nichts mehr geschmeckt.
Für ihn ist das ein Schock. Er hatte sein Geld bewusst einer kirchlichen Einrichtung gegeben. Wie also kann es sein, dass eine vermeintlich solide Pensionskasse plötzlich zum Sanierungsfall wird? Viele Pensionskassen haben vor Jahren mit hohen Renditen gerechnet, doch inzwischen haben sich die äußeren Rahmenbedingungen geändert. Die Leitzinsen kleben an der Nulllinie, im Geschäft mit sicheren Anleihen gibt es kaum noch Zins zu holen. Inzwischen hat sich die Lage nicht nur bei der Caritas-Kasse zugespitzt, sondern bei vielen Pensionskassen, sodass die Finanzaufsicht BaFin 31 Anbieter unter verschärfte Aufsicht gestellt hat. BaFin-Chef Felix Hufeld.
Besonders schwer haben es die Pensionskassen. Unternehmen, die besonders tief in der Zinsklemme stecken, müssen uns umso genauer darlegen, wie sie dafür sorgen wollen, dass sie auch künftig die Versprechen erfüllen wollen, die sie ihren Kunden in der Vergangenheit gegeben haben.
Aber für manche Versicherte wie Joachim Stengel kommt das zu spät. Denn ihre Pensionskassen können die Verpflichtungen schon jetzt nicht mehr erfüllen. Der letzte Ausweg für die Anbieter, Pensionszahlungen schlicht zu kürzen. Diese Rentenlücke muss dann eigentlich der alte Arbeitgeber der Pensionäre füllen, sagt Klaus Stiefermann von der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersvorsorge.
In den Fällen kommt es dann eben hinterher darauf an, ob ein Arbeitgeber noch vorhanden ist, der haften kann.
Denn manchmal ist der alte Arbeitgeber pleite. Geld nachschießen dann nicht möglich. Und andere Kunden von Pensionskassen waren schlicht selbstständig, so wie Psychotherapeut Joachim Stengel. Da kann kein Arbeitgeber in die Lücke springen.
Aus Frankfurt berichtete Viktor Goitka. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Beherrschendes Thema darin der Kohlekompromiss.
Nach Auffassung des Berliner Tagesspiegels ist er vor allem eines: eine unnötig dicke Rechnung für den Steuerzahler. Mehr als 4 Milliarden Euro Entschädigung sollen allein den Energiekonzernen RWE und LEAG hingeblättert werden, damit sie bis 2030 ihre uralten Braunkohlekraftwerke abschalten. Doch wenn die Europäische Kommission mit ihrem Green Deal ernst macht, ist es wahrscheinlich, dass der CO2-Preis die Kohlekraftwerke aus dem Markt treibt, und zwar bevor das gesetzliche Abschaltdatum ihnen den Garaus macht. Damit wären die hohen Entschädigungssummen umsonst gezahlt worden. Der Süddeutschen Zeitung geht der Ausstieg angesichts der Brände in Australien und stetig steigender Temperaturen nicht schnell genug. Deutschland ist Braunkohleland Nummer 1 und jeder Tag, an dem die Kraftwerke noch laufen, schadet der Umwelt und befeuert den Klimawandel. Beruhigend kann da höchstens sein: je mehr Kraftwerke stillgelegt werden, desto mehr ist Deutschland auf Energie aus anderen Quellen angewiesen. Der Kohleausstieg wird dazu führen müssen, dass die Beschränkungen für Solar- und Windenergie aufgehoben werden. Vor allem muss die geplante Abstandsregelung für Windräder vom Tisch. Die Frankfurter Rundschau findet: die Vorlage der Kohlekommission war ja schon schwer erträglich, weil 2038 als Enddatum für ernsthaften Klimaschutz zu spät ist. Doch die nun geplante Umsetzung ist es noch mehr. Haupteinwand: der Ausstiegspfad verläuft nicht kontinuierlich, sondern gedrängt in den 2030er Jahren. Damit wiederholt die Regierung den Fehler vom Atomausstieg, wo am Ende 6 große Reaktoren binnen nur 2 Jahren vom Netz gehen sollen. Das erschwert den Umstieg auf neue Strukturen, die ein erneuerbares Energiesystem braucht.
Soweit die Wirtschaftspresseschau und wie sich der Kohlekompromiss in Nordrhein-Westfalen auswirkt. Dann gleich mehr dazu in Deutschland heute nach den Nachrichten. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.